HR Info. Job.
Mit Lars Hofmann. Immer mehr Unternehmen vergeben Aufträge über Internetplattformen. Sogenannte Clickworker erledigen dann die Arbeit. Das reicht von ein paar Fotos von Straßenschildern oder der Gemüseauslage im Supermarkt um die Ecke, über Handwerkerleistungen und Putzen, bis hin zu komplexen Entwicklungsarbeiten für die Autoindustrie oder die Luftfahrtbranche. Die Vorteile dieser Plattformökonomie: man kann Geld dazu verdienen. Am Computer zu Hause oder sogar im Urlaub. Man kann selbst entscheiden, ob man Aufträge annimmt oder nicht. Gerade Gewerkschaften sind aber auch skeptisch. Sie beklagen teils niedrige Löhne, schlechte oder gar keine soziale Absicherung. Ein Hinterhaus im Frankfurter Stadtteil Rödelheim. Im ersten Stock sind Büros untergebracht. The Office, ein Coworking Space. Eine Küche, ein Tischkicker für alle, die hier einen Platz gemietet haben. So wie Simon Allendörfer. Schon als Schüler hat er angefangen, Internetprogramme zu entwickeln und zu programmieren. Über Internetplattformen hat er Aufträge gesucht und angenommen, erzählt der Mitzwanziger. Simon Allendörfer bezeichnet sich selbst lieber als Freelancer, nicht als Clickworker.
Also auf der Plattform, wo ich jetzt aktiv bin, gibt es im Grunde zwei verschiedene Möglichkeiten. Die Leute, die jemanden suchen, der den Auftrag ausführt, können eine Anfrage direkt an einen Freelancer stellen oder sie können eine allgemeine Anfrage stellen, wo sich dann verschiedene Freelancer bewerben können. Sie geben vorher ein Budget an und eine Auftragsbeschreibung, wo sie angeben, hier, ich habe so viel Budget und ich möchte das erledigt haben. Und dann versucht man, ein Angebot darauf zu erstellen. Meistens läuft das so, dass die Auftragsbeschreibungen zu grob sind. Man muss dann eben erst noch nachhaken, bevor man tatsächlich weiß, was der Kunde eigentlich haben möchte. Und dann geht's los.
Wie ist das denn finanziell, wenn Sie sagen, man muss erstmal ein Angebot erstellen? Manchmal sind die Angaben zu grob. Es gibt mehrere, die sich drauf bewerben. Heißt das, dass man da auch mal was macht, mal arbeitet und dann am Ende kein Auftrag dabei rumkommt?
Ja, extrem oft. Ich sehe das so, dass man da einen bestimmten Anteil an Aufträgen tatsächlich bekommt. Und dann sehe ich das so, dass das ein reines Massenspiel ist, dass man da über die Zahl tatsächlich dann die Aufträge bekommt. Denn die allermeisten kaufen über den Preis und da macht es keinen Sinn, da zu konkurrieren. Das heißt, man muss sich die Auftraggeber suchen, die tatsächlich eine Qualität benötigen oder die vielleicht sogar schon mal gescheitert sind. Das sind dann interessante Kunden, da lohnt es sich dann zu schreiben.
Sie sagen schon, bei vielen Auftraggebern geht es darum, möglichst billig etwas erledigt zu bekommen und da sagen Sie, lohnt sich das dann gar nicht, das anzugehen?
Ja, wenn man das der Arbeit wegen macht oder des Gehalts wegen, dann lohnt sich das nicht. Das lohnt sich vielleicht nur ganz am Anfang eine kurze Zeit zu machen, um ein gewisses Ranking auf diesen Plattformen zu erhalten, was man eben braucht, um dann die größeren bekommen zu können. Aber danach lohnt sich das auf keinen Fall mehr, nein.
Sie wählen da ganz gezielt aus, welchen Auftrag Sie überhaupt angehen und wo Sie sagen von vornherein, das kann sich gar nicht lohnen.
Ja, auf jeden Fall. Also die allermeisten lohnen sich tatsächlich nicht.
Simon Allendörfer ist ganz bewusst diesen Weg gegangen. Um ins Geschäft zu kommen, hat er eben zunächst auch Aufträge angenommen, die sich finanziell eigentlich nicht gelohnt haben. Um sich so aber einen Namen zu machen, beziehungsweise um im Ranking auf den Internetplattformen, über die die Aufträge vermittelt werden, weiter nach oben zu kommen und um dann an bessere, sprich lukrativere Aufträge zu kommen.
HR Info. Job.
Christiane Benner ist zweite Vorsitzende der IG Metall. Sie beschäftigt sich schon länger mit diesen Internetplattformen, denn immer mehr Unternehmen vergeben auf diesem Weg Aufträge. In dieser Woche hat Christiane Benner bei der Vorstellung einer Studie über Cloudworking oder Clickworking gesagt, es gäbe im Moment eine regelrechte Welle, Crowdworking oder ähnliche Arbeitsformen innerhalb der Unternehmen zu etablieren.
Das sind ausgeschriebene Entwicklungsaufträge. Da werden auch Ideen gesammelt zum Teil, also es ist ganz unterschiedlich. Das sind dann schon Aufgaben, die in Richtung Softwareentwicklung reingehen, die Designaufträge, Werbekampagnen. Also das geht so in alle Glieder der Wertschöpfungskette, so würde ich das mal sagen, kann mittlerweile über Crowdsourcing, können Aufträge abgearbeitet werden.
Ist das aus Ihrer Sicht problematisch oder ist das nur ein neuer Weg, einen Auftrag zu vergeben?
Wir beobachten ja, dass sich durch Digitalisierung, dass sich dort neue Formen von Arbeit entwickeln, dass vernetzter gearbeitet wird. Von daher ist es, finde ich, eine sehr folgerichtige oder logische Konsequenz, dass nicht nur intern über Wissensnetzwerke gearbeitet wird, sondern auch zu sagen, ich gebe das auf externe Plattformen und versuche dort an gute Ideen dran zu kommen. Da ist ja gar nichts anrüchig. Das Problem ist nur, dass es eben für die Menschen, die dann von außen auf diesen Plattformen ihre Arbeit anbieten, dass es dort ein ziemlich großes Machtungleichgewicht gibt zwischen den Plattformbetreibern und den Menschen, die dann ihre Arbeitskraft darauf anbieten. Und das ist ja das Feld, wo wir einfach sagen, wir wollen dort ein Verhältnis auf Augenhöhe. Und von daher ist das einfach eine Entwicklung, die dort gerade stattfindet, gestaltet werden muss und die ja stattfinden kann, aber ich finde, zu fairen Bedingungen stattfinden sollte und nicht zum Lohndumping am Ende führt. Denn die Leute bringen ja ihre intellektuelle Leistung genauso. Warum sollen sie dafür nicht anständig vergütet werden?
Probleme, die beim Crowd- oder Clickworking auftauchen können. Mehrere Clickworker designen beispielsweise ein Logo. Nur einer erhält aber den Zuschlag und wird bezahlt. Es kann auch vorkommen, dass erst gezahlt wird, wenn ein neues Produkt auch tatsächlich verkauft wird. Oder der Zeitaufwand des Clickworkers war so groß, dass am Ende lediglich ein Stundenlohn von ein paar Euro rauskommt. Bernd Waas ist Professor für Arbeitsrecht und bürgerliches Recht an der Uni Frankfurt. Für das Hugo-Sinzheimer-Institut der IG Metall hat er eine Studie über Crowdworking erstellt. Er sieht auch Vorteile. Etwa bei Interesse einfach leichte Arbeiten zu Hause am Computer zu erledigen. Und dennoch sagt Bernd Waas, müsse Crowdworking kritisch beobachtet werden.
Ich denke, man sollte ganz nüchtern an die Geschäftsmodelle rangehen. Das bedeutet, dass man die Geschäftsmodelle nicht von vornherein verteufelt. Aber in der Tat, die Eröffnung des globalen, nicht mehr an Staatsgrenzen gebundenen Wettbewerbs, die sorgt natürlich auch dafür, dass man Mindeststandards, die in einem Land gelten mögen, durch Rekrutierung von Beschäftigten in anderen Ländern, in denen ganz andere Standards gelten, unterläuft. Der Crowdworker, der eben sehr häufig, nicht notwendigerweise, aber sehr häufig als Selbstständiger zu qualifizieren ist, der hat eben keinen Mindestlohn, der hat keine Entgeltverzahlung, der hat keinen Urlaubsanspruch und er hat keinen Kündigungsschutz. Das ist nicht per se problematisch. Man muss nicht notwendigerweise trauern, wenn das Arbeitsrecht nicht Anwendung findet. Aber es gibt eben viele Konstellationen, bei denen doch eine hohe Schutzbedürftigkeit vorhanden ist und man nach Maßstäben des geltenden Rechts eben nicht dem Phänomen beikommt. Man muss auch sehen, dass die Plattformökonomie ein globales Phänomen ist. Das heißt, der Crowdworker befindet sich im globalen Wettbewerb und dementsprechend konkurriert er unter Umständen mit indischen oder vietnamesischen Beschäftigten, für die natürlich ganz andere Sozialstandards gelten.
Texte übersetzen, Internetseiten erstellen, Produkte designen, Apps oder Anwendungen entwickeln und programmieren. Das könne jederzeit von überall auf der Welt erledigt werden, sagt Professor Bernd Waas von der Uni Frankfurt. Besonders kritisch beäugt werden Plattformen, auf denen klassische Handwerkerdienste oder Reinigungsdienste vermittelt werden, teilweise in Form einer umgekehrten Auktion. Heißt, ein Auftraggeber meldet sich, sagt, was erledigt werden soll und wartet dann auf Angebote. Die Kritik? Oft bekommt einfach der Billigste den Zuschlag. Ulrike Laux ist im Vorstand der IG Bauen Agrar Umwelt, kurz IGBAU, für den Bereich Gebäudereinigung zuständig. Im Reinigungsgewerbe gilt derzeit im Westen ein Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde. Immer wieder bieten Leute auf den entsprechenden Internetseiten ihre Arbeit für 9 Euro oder 10 Euro an. Davon müssen dann oft auch noch Provisionen für die Plattformbetreiber gezahlt werden. Schnell mal 20% oder 30%. Und so blickt Ulrike Laux mit Sorge auf diese Form der Arbeit.
Das macht mir Sorgen, eindeutig. Denn ich sehe auch, dass es einen bestimmten Stundensatz geben muss, den der Kunde bezahlen muss am Ende. Und dass sich Beträge da im Internet tummeln auf Plattformen von 12,90 Euro oder sogar unter Umständen noch weniger für eine Dienstleistung. Gerade Sauberkeit ist ja auch wegen der Hygiene sehr wichtig. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Sie haben ja in diesem Gewerbe einen Mindestlohn im Westen von 10 Euro pro Stunde. Heißt das, wenn Sie das im Internet sehen, das wäre für solche Preise, ob es 12 Euro, 10 Euro sind, davon am Ende realistisch gar nicht leben kann?
Man kann davon nicht leben. Also 10 Euro sind schon ein Betrag, wenn man überlegt, brutto gehen Steuern ab, Sozialversicherung, der unterm Strich netto ein Einkommen ergibt, was sich im Niedriglohnsektor bewegt. Und aus dieser Niedriglohnsektor 10 Euro oder 9,05 Euro im Osten brutto bedeutet für die Menschen, dass sie nicht den normalen Lebensstandard halten können, der für die meisten von uns doch eigentlich selbstverständlich sein müsste. Also anständige Wohnung, gutes Essen, Kinder entsprechend zu kleiden und zu pflegen. Das sind Punkte, die bei uns eine Rolle spielen, wenn ich noch unter 10 Euro denke. Denn auch ein Unternehmen will ja, wenn es anbietet, über so eine Plattform Geld verdienen. Dann bekommen die Beschäftigten wahrscheinlich noch weniger wie 10 Euro. Und dann kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie man von so einem Geld auch leben und existieren kann.
Haben Sie die Befürchtung, dass durch solche Plattformen auch Arbeitsplätze in Unternehmen verdrängt werden, weil es schlicht und ergreifend billiger ist?
Ich habe die Bedenken, dass Arbeitsplätze aus den ganz normalen Unternehmen, die wir haben und die unter die Tarifverträge fallen, vernichtet werden. Die Arbeitgeber sehen das teilweise anders. Ich habe einen sehr kritischen Blick, weil ich sehe, dass alle Menschen sehr stark sich mit dieser Technik identifizieren. Und es scheint bequem zu sein, zu Hause zu sitzen und zu sagen, oh, ich brauche eine Reinigungskraft, ich gucke mal im Internet, was wird denn da angeboten? Billig, billig, billig ist ja immer ein Thema in Deutschland. Und dann erkenne ich dann irgendwann ein Angebot von 12 Euro oder was auch immer dort steht und sage, wunderbar, das nehme ich. Und habe dann eine Reinigungskraft, die in keinster Weise von diesem Geld leben kann.
Nicht so kritisch aus Sicht eines Unternehmens bewertet Jörg Tobolik die Situation. Er ist bei WISAG in Frankfurt, einem Unternehmen mit bundesweit 19.000 Beschäftigten, für den Bereich Gebäudereinigung verantwortlich. Ich habe ihn gefragt, ob es ihm schlaflose Nächte bereite, da es mittlerweile einige der Internetplattformen auch anbieten, Bürogebäude zu reinigen.
Also schlaflose Nächte sicherlich nicht im Augenblick. Wir beobachten die Entwicklung am Markt. Im Augenblick konzentriert sich dieser Bereich auf private Kunden. Wir sind ausschließlich im gewerblichen Bereich tätig. Aber das Thema Plattform ist für uns als zusätzlicher Vertriebsweg sicherlich eine Überlegung, um an Aufträge heranzukommen, die Plattform. Der Grundsatz bei uns im Unternehmen ist eindeutig, mit eigenen Mitarbeitern zu arbeiten. Das heißt, wir wollen mit festangestellten Mitarbeitern arbeiten. Wir glauben, dass da große Unterschiede sind in der Qualität, in der Ausbildung. Darum ist es für uns wichtig, eigene Mitarbeiter zu haben.
Jetzt gibt es ja aber durchaus solche Plattformen, Book a Tiger beispielsweise, die auch in diesen gewerblichen Bereich gehen. Die bieten Reinigung von Büroräumen an, von Unternehmen an. Ab 17,90 Euro heißt es im Internet, geht das los. Sind das aus Ihrer Sicht für sowas realistische Preise?
17,90 Euro halte ich als Verkaufspreis für eine Reinigungskraft, die angestellt ist, ist sicherlich im normalen Bereich. Wenn allerdings ein Selbstständiger davon ja noch ausgehend eine Vermittlungsprovision abziehen muss, dann wird es sicherlich irgendwann eng. Dann kommt es noch auf die Rahmenbedingungen an. Wer stellt Reinigungsequipment, Reinigungsmaterial und Ähnliches? Muss das derjenige mitbringen oder wird es gestellt? Also da gibt es dann viele Nebenbedingungen, die man auch noch berücksichtigen muss, um zu sagen, am Ende wäre der Preis halbwegs auskömmlich oder nicht. Also wir sehen da im Augenblick eigentlich nur einen gewissen Nischenmarkt und glauben auch nicht, dass der dauerhaft über Ich-AG-Kräfte sozusagen bedient werden kann, weil die Kunden verlangen sehr explizit eine klare Steuerung der Mitarbeiter, eine klare Qualitätskontrolle. Also ich muss ein gesamtes Organisationsnetzwerk dafür haben. Und die Plattformen, die wir kennen, die kommen alle in das Problem, dass sie dann irgendwann doch überlegen, ich muss mit eigenen Leuten arbeiten, damit ich diese Qualität beim Kunden erbringen kann. Dann wird es allerdings auch komplexer für die.
Beispiel Book a Tiger, die ja auch umgestiegen sind, die zumindest nach eigener Aussage mit festangestellten Mitarbeitern die Aufträge erledigen?
Habe ich jetzt auch erstmalig gehört, war mir bisher eigentlich auch nur als Vermittlungsportal für sozusagen Ich-AGs bekannt. Wenn die den Weg gehen, treffen die auf sehr viel etablierte Konkurrenz, muss man ja auch sagen. Und das einzig andere zu allen anderen, die schon am Markt sind, ist der Vertriebsweg, nämlich über das Internet, dass man einfach über einen Konfigurator relativ einfach sich ein Angebot holen kann. Wir glauben, dass das sicherlich im kleinen Bereich zutreffen wird. Die Kunden werden da diesen Weg gehen, aber im Grundsatz haben wir eine beratungsintensive Dienstleistung und die erfordert auch eine vertriebliche Beratung. Von daher wird es nur ein kleiner Nebenweg am Ende sein. Wir sehen also nicht, dass in den Bereichen im Augenblick da ein Riesenwachstum kommen wird für diese Unternehmen. Und am Ende müssen die auch den Preis immer nehmen, den wir am Markt auch erzielen. Also ein Preisdumping nach unten sehe ich da nicht.
Jörg Tobolik von WISAG beobachtet, was im Internet passiert. Glaubt allerdings nicht, dass den etablierten Reinigungsunternehmen hier eine große Billigkonkurrenz entsteht.
HR Info. Job.
Die IG Metall versucht in diesem Bereich, Arbeiten über Internetplattformen einen Fuß in die Tür zu bekommen. Etwa über eine eigene Internetseite, faircrowdwork.org. Außerdem versuche man in Workshops mit Clickworkern ins Gespräch zu kommen, zu sehen, was ihre Probleme und Bedürfnisse sind, sagt die zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner.
Wir haben festgestellt, dass diese Menschen natürlich ein Interesse daran haben, an einem kalkulierbaren Einkommen, an fairen Bedingungen. Wir haben umgekehrt dann mit den Plattformen selbst einen Code of Conduct formuliert, indem wir genau versuchen, ein besseres Gleichgewicht herzustellen zwischen den Menschen, die ihre Arbeit darauf anbieten, und diesen Plattformbetreibern. Das heißt eben, dass Bezahlung gewährt wird, dass es eine faire Aufgabenstellung gibt, dass klar ist, wenn ich jetzt für was Karitatives etwas mache, dass es eben deutlich ist, dass ich nicht erst arbeite und dann erfahre, ich bekomme da gar kein Geld für. Und wir haben dort 10 Standards festgelegt, die auch so weit gehen, dass sich die hiesigen Plattformen verpflichtet haben, sich an das lokale Bezahlniveau zu halten. Und so wollen wir damit arbeiten, weil in diesem Bereich eben keine Tarifverträge oder keine Mitbestimmung gilt, sondern dass wir gesagt haben, wir versuchen da auf dieser Ebene erstmal über so einen Code of Conduct, über eine Mitgestaltung ein paar Standards einzuziehen. Aber das ist der Anfang.
Code of Conduct klingt so nach freiwilliger Selbstverpflichtung. Ist das so, dass das eher auf einer freiwilligen Basis ist und machen da auch tatsächlich alle Anbieter hier mit?
Die größten Anbieter in Deutschland sind alle dabei. Die machen mit. Und es ist aber in der Tat, wie Sie sagen, das ist auf einer freiwilligen Basis, aber dennoch ist es ein Commitment. Ein Commitment für Fairness, so würde ich das sagen. Das ist aber logischerweise für uns nicht die Endstufe, sondern wir sehen auch einen gesetzlichen Handlungsbedarf. Das heißt, wir müssen eben sehen, dass wir eine rentenversicherungstechnische Absicherung hinbekommen. Zum Zweiten, dass es eine finanzierbare Krankenversicherung gibt für diese Selbstständigen, weil das ist schwer finanzierbar. Und wir wollen natürlich daran arbeiten mit unseren Angeboten, dass Beschäftigte sich auch zusammenschließen, digitale Gewerkschaft, wie auch immer, sich zusammenschließen und sagen, okay, was sind Bedingungen, die wir haben wollen für unsere Arbeit und dass wir das gemeinsam durchsetzen können.
Digitale Gewerkschaft, ist das Problem, dass Sie in dieser digitalen Welt im Moment gar keine Tarifverträge aushandeln können?
Das ist ja der Punkt, in dem sich die IG Metall verändert. Also ich meine, Arbeit verändert sich, da muss sich auch eine Gewerkschaft verändern. Wir wollen das mitgestalten. Und ganz so rechtlos ist das Ganze ja nicht. Also es gibt ja zum einen, gibt es ja eine Anlehnung und eine Möglichkeit in Deutschland zum Beispiel an das Heimarbeitsgesetz. Also es gibt ja solche Arbeitsformen bereits, die man auf das digitale Zeitalter übertragen könnte.
Könnte. Das ist das Problem. Es lässt sich nicht so einfach übertragen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Hugo-Sinzheimer-Institut der IG Metall in Auftrag gegeben hat. Professor Bernd Waas von der Uni Frankfurt hat das Gutachten miterstellt. Hier wurden die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für Clickworker in Deutschland, den USA und in Japan verglichen.
Es gibt natürlich eine Reihe von Unterschieden, aber es gibt auch eine ganze Anzahl von Gemeinsamkeiten, zum Beispiel die, dass der Crowdworker für alle beteiligten Rechtsordnungen schwer rechtlich zu greifen ist. Insbesondere tut man sich sehr, sehr schwer, ihn unter den herkömmlichen Arbeitnehmerbegriff zu subsumieren.
Wo hakt es da? Wo kann man dann sozusagen nicht mehr zugreifen, wenn es an die Arbeitszeit geht, wenn es an Rechte geht wie Pausen, wie Erholzeiten?
Das Arbeitsrecht mit Urlaubsanspruch, mit Entgeltverzahlung im Krankheitsfall, mit Kündigungsschluss und dergleichen hängt im Wesentlichen daran, dass der Beschäftigte Arbeitnehmer ist, als Arbeitnehmer qualifiziert werden kann. Für das deutsche Arbeitsrecht bedeutet das, er muss weisungsabhängig sein, in betriebliche Abläufe eingegliedert sein. Im Internet haben wir aber keine Betriebe mehr, um es etwas salopp auszudrücken. Und auch der Stellenwert von Weisungen hat stark abgenommen. Das liegt unter anderem daran, dass gerade beim Crowdwork eben kleine Leistungspakete auf die Plattformen gestellt werden. Da braucht es einfach keine Weisungen mehr. Insofern läuft der traditionelle Arbeitnehmerbegriff ein Stück weit ins Leere. Wenn man den Crowdworker nicht als Arbeitnehmer qualifizieren kann, und da tut man sich eben außerordentlich schwer, dann hat man immerhin noch eine Zwischenkategorie im deutschen Recht, die des Arbeitnehmerähnlichen. Auch die Qualifizierung von Crowdworkern als Arbeitnehmerähnlich ist aber schwierig, weil man dann dartun muss, dass der Beschäftigte an einer Plattform hängt. Und Crowdworker arbeiten eben häufig sowieso für viele Auftraggeber, in Anführungszeichen, aber eben auch für unterschiedliche Plattformen. Auch damit hapert es dann und dementsprechend läuft das Arbeitsrecht nach geltenden Maßstäben eben weitgehend ins Leere.
Die IG Metall hat ja mit verschiedenen Plattformbetreibern einen Code of Conduct vereinbart, dass man gewisse Sozialstandards einhält. Das ist aber im Grunde genommen ja auch nur sowas wie eine freiwillige Selbstverpflichtung. Reicht sowas aus Ihrer Sicht aus oder müssten da, ich sag mal, noch weitergehende Regeln auch von staatlicher Seite hier gefunden werden?
Freiwilligkeit ist natürlich schön und gut, aber wir wissen aus dem geltenden Arbeitsrecht, dass nicht viele Arbeitgeber nun Arbeitnehmerrechte in toto freiwillig gewähren. Dementsprechend besteht schon Anlass, darüber nachzudenken, ob man nicht beim Arbeitnehmerbegriff nachsteuert, ob man nicht beim Begriff des Arbeitnehmerähnlichen nachsteuert, ob man, was in unserer Studie diskutiert wird, das Heimarbeitsgesetz noch so eine Kategorie erweitert in Richtung auf Crowdworker. Das wären dann in der Tat Antworten, die der Gesetzgeber auf diese Plattformökonomie geben müsste.
Wer muss denn da tätig werden? Muss das die Bundesregierung sein oder müssen das vielleicht auch internationale Organisationen sein? Muss es da internationale Vereinbarungen geben? Weil es vielleicht nicht mehr reicht, dass man das auf nationaler Ebene organisiert und regelt.
Ich denke in der Tat, dass nationale Antworten allein nicht genügen. Dementsprechend ist es auch zu begrüßen, dass es auf der europäischen Ebene Initiativen gibt, durch die Europäische Kommission insbesondere. Auf der internationalen Ebene zu Antworten zu kommen, Stichwort Klimaschutz, ist schwierig, auch im Arbeitsrecht. Da wird man sich sicherlich nicht leichte Fortschritte erwarten können.
Soweit Bernd Waas von der Uni Frankfurt. Für Ulrike Lauchs von der IGBAU ist klar, was passieren muss. Die Plattformbetreiber müssen umdenken. Sie dürften sich nicht mehr auf den Standpunkt zurückziehen, lediglich Vermittler zwischen Arbeitnehmer und Auftraggeber zu sein.
Ich habe aber auch immer den Blick als Gewerkschaft, wie können die Arbeitnehmer ihre Rechte durchsetzen. Und es ist zwar ein Unternehmen, aber durch dieses Internet doch sehr weit weg von den normalen Bedingungen. Das heißt, die Arbeitnehmer bekommen keine Betriebsversammlung als Angebot, wo sie sich mal untereinander austauschen können. Sie haben nicht die Möglichkeit, einen Betriebsrat oder eine Gewerkschaft in den Betrieb zu holen, denn den Betrieb als Standort gibt es nicht. Das heißt, viele Punkte, die für andere Arbeitnehmer wichtig sind, um auch zu wissen, ist das in Ordnung, was ich hier bekomme? Bekomme ich die Rechte, die mir auch wirklich zustehen? Oder bekomme ich eine Unterstützung im Betrieb? Das fällt dort weg. Diese Plattformen sind abstrakt, sie sind nicht greifbar, für die Arbeitnehmer nicht, aber auch letztendlich für den Kunden nicht. Deswegen, ich sehe das durchaus als Punkt, den man überlegen muss und wo man konkret auch gegensteuern muss.
Sehen Sie denn da Möglichkeiten? Weil diese Plattformen sagen ja in der Regel auch, dass sie nicht in dem Sinne Arbeitgeber sind, sondern dass sie nur vermitteln zwischen Menschen, die eine Arbeit erledigen wollen, beispielsweise reinigen, und Menschen, die jemanden suchen, der bei ihnen putzt.
Sie behaupten ja auch, dass diese Reinigungskräfte selbstständig sind und deswegen eben nur Steuer einfallen und Sozialversicherung, das ist alles Sache der Reinigungskräfte und nicht des Unternehmens. Das ist falsch. Wir wissen mittlerweile, und das ist auch klar zu belegen, dass es Scheinselbstständigkeit ist. Das sind ganz normale Arbeitsverhältnisse, auch wenn sie anders deklariert sind. Und deshalb müssen diese Unternehmen sich darauf einstellen, dass andere Rechte auch gelten, also wie Tarifverträge und Mitbestimmung. Und da, glaube ich, ist ein guter Ansatz, für die Unternehmen mit uns, den Gewerkschaften, Kontakt aufzunehmen. Also aktuell hat das auch gemacht, diese Internetplattform Airbnb, die ja auch für Ferien Wohnungen anbieten und die Idee haben, in Deutschland auch ein Reinigungsunternehmen zu gründen, das eben diese Wohnungen reinigt. Also ein eigenes Unternehmen. Oder wir haben gesagt, Sie können natürlich auch eins der bestehenden Reinigungsunternehmen nutzen. Wir haben ja auch Reinigungsunternehmen, die sich an alle Regeln halten. Also es gibt durchaus Firmen, die den Kontakt mit der Gewerkschaft, mit uns IG Bau aufgenommen haben und sagen, wir möchten mit Ihnen über die Reinigung reden. Und das auch so Unternehmen wie Airbnb. Das finde ich ein wichtiger Punkt und für die Zukunft auch sehr wichtig.
Airbnb als Plattform, die Ferienwohnungen, aber auch für Dienstreisenwohnungen vermitteln. Airbnb zählt ja wie Uber auch zu weltweit operierenden Unternehmen, die immer wieder ja auch kritisiert werden, eben dafür, dass sie nicht fest anstellen, sondern nur vermitteln. Wie kommt es, dass so ein Unternehmen sich hier in Deutschland dann plötzlich doch an Gewerkschaften wendet?
Ich kann mir vorstellen, dass sich rumgesprochen hat, dass Sie als Firma auch Ärger bekommen in unterschiedlichster Form. Also die Politik muss oft reagieren, wenn Gesetze nicht eingehalten werden. Die Gewerkschaften machen es sehr stark öffentlich, wenn Missstände auftreten. Und viele Unternehmen haben nicht mehr das Interesse, so negativ diskutiert zu werden. Das ist mein Eindruck und deswegen versuchen Sie da eine Lösung gemeinsam zu finden. Ob wir am Ende auf der gleichen Ebene uns bewegen, muss man sehen. Aber es ist zumindest ein erster Schritt.
Simon Allendörfer, der Frankfurter Webentwickler, ist seit 2016 kein Clickworker mehr. Er hat sich seinen Traum erfüllt und eine Agentur gegründet, die für Kunden etwa Internetprogramme entwickelt und programmiert.
Genau, jetzt heißen wir Rex, rex.de. Und im Grunde die Freelancer-Plattform, die wir nutzen, nutzen wir mittlerweile weniger, da sie die Auftragslage mittlerweile so ist, dass wir das nicht mehr nötig haben, aber klar, wenn es nötig wäre, würden wir darauf wieder zurückgreifen.
Mittlerweile hat Simon Allendörfer feste Mitarbeiter.
Man muss sich des Risikos natürlich bewusst sein und dessen war ich mir. Und dann hat man aber eigentlich entgegen der landläufigen Meinung eine gute Möglichkeit, das mit relativ wenig Risiko Schritt für Schritt zu starten. Also ich sitze in einem Coworking Space, The Office Frankfurt heißt der. Da habe ich keine Mietverträge, die ich lange bezahlen muss vorab. Ich habe zuerst einen Studenten angestellt, der ja auch nur 80 Stunden arbeitet. Das heißt, das sind keine so großen Risiken, die man da eingeht und dann kann man Schritt für Schritt wachsen.
Wachsen heißt, er hat 5 festangestellte Mitarbeiter, zumeist Studenten. Er arbeitet aber auch mit Freelancern zusammen. Für Simon Allendörfer war der Weg als Clickworker durchaus erfolgreich. Er kennt aber auch die Fallstricke und Schattenseiten. Er rät jedem, sich vorher genau zu überlegen, was man macht und wie oft man Aufträge annimmt, die sich finanziell eigentlich nicht lohnen.
Also man sollte sich dessen bewusst sein, was ein Handwerker verdient in Deutschland und man sollte sich darüber im Klaren sein, wie sich das zusammensetzt, diese Kosten. Also das ist halt so ein Race to the Bottom. Viele konkurrieren da um den Preis, versuchen den Auftrag zu erhalten. Das macht Sinn, wenn man das aus einem Grund macht, um dieses Ranking zu bekommen, aber es macht nicht langfristig Sinn. Das heißt, man muss dann irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, okay, nein, wir machen nur noch Aufträge, die sich auch lohnen. Das würde ich sagen.
Das war's schon wieder in der Sendung H-Info Job. Heute zu den Verlockungen und den Risiken bei der Arbeit über Internetplattformen. Mein Name ist Lars Hofmann.